Bevor es losgeht, ein ganz kurzer Hinweis. Und zwar ist es uns dieses Mal leider wieder passiert, dass wir vor der offiziellen Spoilerwarnung Spoiler rausgehauen haben. Wir haben nachträglich 3 Spoilerwarnungen gesetzt. Der erste Spoiler bezieht sich auf Handlungsentwicklung von Blade Runner. Die anderen 2 Spoiler beziehen sich auf Handlungsentwicklungen von Blade Runner 2049. Wenn ihr also nicht gespoilert werden wollt an diesen Punkten, empfehle ich euch, 10 bis 15 Sekunden nach vorne zu skippen. In diesem Sinne, viel Spaß!
Into a world not yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch the Skies. Natürlich wieder mit einer sehr, sehr großen Expertise an meiner Seite. Und zwar einmal mit Jaco. Hallo Jaco.
Hallo zusammen.
Und mit Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hallihallo.
Und wir haben uns diesmal einen, ja, für mich zumindest sehr besonderen Film ausgesucht. Nachdem wir zuletzt ein paar Filme hatten, beziehungsweise zuletzt einen Film, wo ich mir dachte so, ach, jetzt brauchen wir mal was richtig Gutes, hatte ich dann eingeworfen gehabt, lasst uns mal einen absoluten Klassiker machen. Ja, Ding Dong schüttelt schon mit dem Kopf. Nicht in Bezug auf den Klassiker, sondern auf den letzten Film. Genau, und ich hatte vorgeschlagen, wir machen mal Blade Runner. Also wirklich was ganz Besonderes tatsächlich hier in dem Format für mich sowieso und ich glaube für euch auch. Und ich habe jetzt schon total Bock darüber, über den Film zu reden und hatte vorhin sehr, sehr viel Freude, den nochmal zu gucken. Und Blade Runner, ich mache mal so die Kerndaten, bevor wir jetzt so einsteigen. Worum geht's denn überhaupt? Also ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht um den heißen Brei herumreden. Und ich glaube, den Spoilerbereich machen wir vielleicht auch nachher ein bisschen kürzer. Ich weiß es nicht, weil ich glaube, das ist so ein Film, den sollte man eigentlich mal gesehen haben, selbst wenn einen denn nicht zusagt, weil er vielleicht ein bisschen langsamer ist, weil er ein bisschen spezieller, philosophischer ist, keine Ahnung. Aber den sollte man auf jeden Fall mal irgendwann in irgendeiner Form mal gesehen haben, finde ich zumindest. Genau, Blade Runner. Aus dem Jahr 1982 unter der Regie von Ridley Scott entstanden, der kurz davor mit Alien ja so ja, internationale Berühmtheit erlangt hatte und mit Blade Runner dann direkt einen nachgelegt hatte. Drehbuch von Hampton Fancher und David Webb Peoples, basierend auf einer Geschichte von Philip K. Dick, der tatsächlich auch noch an der Produktion beteiligt war, kurz allerdings bevor der Film Premiere hatte, dann verstorben ist, basierend auf seiner Geschichte Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Wir haben in der Darstellerriege unter anderem Harrison Ford, Rutger Hauer, Brian James und Sean Young. Und dann können wir direkt, glaube ich, auch zur Story übergehen. Worum geht's denn überhaupt in den Film? Und da gebe ich erstmal ab an Ding Dong.
Wir schreiben das Jahr 2019. Los Angeles ist zu einer aus Stahl und Beton bestehenden Megacity mutiert. Von Bäumen, Pflanzen oder Natur im Allgemeinen ist keine Spur mehr. Im Grunde kann man sich noch nicht einmal sicher sein, ob die Person, mit der man gerade spricht, überhaupt ein Mensch ist. Denn der mächtige Tyrell Corporation ist es gelungen, künstliche Menschen zu erschaffen. Diese sind stärker, schneller und sehr intelligent. Aber rein äußerlich sind sie von gewöhnlichen Menschen nicht mehr zu unterscheiden. Einzig durch ein psychologisches Verfahren namens Voight-Kampftest vermag man noch zu sagen, ob man es mit einem Menschen oder einem sogenannten Replikanten zu tun hat. Der Aufenthalt auf der Erde ist den Replikanten seit einem blutigen Aufstand auf einer fernen Weltraumkolonie strengstens untersagt. Wer sich nicht daran hält, wird von den Blade Runnern, einer extra ins Leben gerufenen Spezialeinheit, aufgespürt und liquidiert. Als eine Gruppe Replikanten vom allerneuesten Modelltyp das Verbot ignoriert, wird der überaus erfahrene Ex-Blade Runner Rick Deckard auf sie angesetzt. Zwar hat er den Job längst an den Nagel gehängt, doch in dieser Welt hat man keine Wahl. Also macht sich Deckard widerwillig an die Arbeit.
Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Dann mal zu der Frage, wie stehen wir denn zum Film? War das jetzt die Erstsichtung, wovon ich jetzt nicht ausgehe? Und
doch.
Doch. Und wann habt ihr das erste Mal den Film gesehen, etc.? Genau, wir gehen einmal mal Reihe rum. Ding Dong, du hast dich gemeldet direkt, du darfst auch als Erster.
Ich habe mich gemeldet.
Ja, mit deinem Kommentar gerade.
Oh, ist ja wie in der Schule, ey.
Genau,
ja, ja.
Wer dazwischen quatscht, ist dran. So.
Ja, aber Schule passt tatsächlich, weil ich habe den Film das erste Mal so mit 10, 11 Jahren geschaut. und zwar auf VHS-Kassette. Und ich konnte damals mit dem Film nicht so wirklich viel anfangen, weil ich, das weiß ich noch, so die Zusammenhänge irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Ich habe ihn dann Jahre später natürlich nochmal geschaut, sogar zweimal. Und dann habe ich natürlich die Handlung so in ihrer Gänze schon verstanden. Ich muss aber sagen, dass es mir da wieder so ein bisschen geht wie bei Escape from New York. Denn ich würde Blade Runner gerne so richtig super finden und ich würde ihm gerne so 8-9 Punkte verpassen. Aber das klappt bei mir auch in diesem Fall nicht so ganz. Und ich gebe damit ab an Jaco.
Ja, schade. Ich dachte, du hast mit 11, 12 in der Schule gesehen, wo du so angefangen hast. Dachte ich, geile Schule, aber.
Ja, nee, schön wär's.
Ja, das wär wirklich cool. Ne? Ich habe den aber auch auf VHS gesehen. Ich war ein bisschen älter, glaube ich, als du. So 13, 14, 15 maximal oder so. Keine Ahnung. Und ich war auch nicht so super begeistert beim ersten Mal. Ich fand den zwar schon interessant irgendwie, aber mir ging es da wahrscheinlich ähnlich wie dir. Ja, der hat mich eher so fasziniert von der Art und Weise, was der da darstellt, diese Welt, aber der hat mich von der Handlung nicht so wahnsinnig mitgerissen. Und dann habe ich ihn ganz lange wirklich nicht mehr gesehen. Und ich glaube tatsächlich das erste Mal wieder, ich glaube, als ich mir die Blu-ray zugelegt habe. Das war eine meiner ersten Blu-rays. Das wird so 2007, 2008 gewesen sein oder sowas. Und da habe ich mich dann richtig in den Film verliebt. Und ja, seitdem schätze ich, weiß ich noch 3, 4 Mal über die Jahre geguckt. Und ich würde ihn heute vielleicht nicht zu meinen allergrößten Lieblingsfilmen zählen, aber so in der Top 100 hätte der durchaus eine Chance, da drin zu sein.
Bei mir ist es ähnlich wie bei Jaco. Ich habe den auch ungefähr so 13, 14 irgendwie gesehen und fand ihn da schon sehr faszinierend. Also nicht in aller Gänze und eher so ein paar einzelne Stücke, die dann so in Erinnerung geblieben sind aus dem Film heraus. Und habe ihn dann aber später dann, als ich größer war, reifer war, dann nochmal gesichtet und seitdem ist er wie ein guter Wein. Also jedes Mal, wenn ich den sehe, dann entdecke ich wieder was Neues, neue Aspekte und kann da richtig tief eintauchen und habe tatsächlich auch, das ist einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme, das kann ich sagen schon mal, und wenn man so einen Top 100 hätte, wäre auch sehr weit oben und ich mag den sehr. So, deswegen bin ich sehr gespannt, was Ding Dong danach heraushaut, damit wir auch wie draufdreschen können. Nein, 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 ist nicht, aber ich kann ja durchaus verstehen, dass da Menschen, also nicht du jetzt, sondern auch andere Menschen tatsächlich mit Blade Runner durchaus anecken und vielleicht da auch nicht alles rausziehen, was ich so rausziehe. Genau, aber für mich ist das tatsächlich so einer der Filme, da komme ich gerne zurück, guck den auch gerne und find's immer noch schade, dass der noch nicht in 4K hier in Deutschland angekommen ist.
Doch, ist er.
Ist er? Aber ich habe vorhin nochmal geguckt, ich finde nur englische Versionen in 4K.
Also ich habe ihn gestern auf 4K aus meinem Regal gezogen. Auf Deutsch.
Ha. Ha.
Aha.
Okay. Ha. Dachte, ich gucke vorher nochmal bei Amazon, aber da habe ich ihn nicht gefunden. Vielleicht gibt es den einfach nicht mehr aktuell.
Doch, der ist noch gar nicht so lange her, dass ich den gekauft habe. Ne? Ich habe es vor ein paar Monaten auf 4K geholt. Davor hatte ich nur die Blu-ray.
Gut, dann vergesst, was ich gesagt habe. Vielleicht habe ich einfach nicht richtig geguckt. So oder so kann man ihn gerade bei Prime gucken. Also zumindest, als wir hier die Aufnahme gemacht haben. Da ist der Final Cut verfügbar, ansonsten kann man ihn überall digital leihen und kaufen und auf DVD, Blu-ray und offensichtlich auch in 4K, also gut.
Ja. Ich bin erschüttert, dass ihr ihn nicht auf 4K im Regal habt. Was ist denn los bei euch?
Ich habe ihn nur auf Blu-ray und habe ihn vorhin in 4K digital geguckt. So.
Ich besitze generell nur, ich glaube, 20 4Ks höchstens, weil mir das immer noch zu teuer ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch für Filme, die ich schon habe. Ich warte dann noch, bis die Preise fallen.
Ja, ich hole mir die auch immer nur so für 15 Euro. Ja, also.
Ja, maximal. Und selbst da überlege ich, gerade wenn ich den Film sowieso schon habe, dann, also wie gesagt, ich habe nur wirklich wenig 4Ks.
Ich glaube, da musst du aber noch ein bisschen warten, weil noch sind DVDs immer noch beliebter als Blu-rays.
Ja, das muss man nicht verstehen, aber ja. Und ich sag mal, es macht ja auch nicht bei jeder 4K-Scheibe tatsächlich Sinn, ein Upgrade zu holen. Ne? Also manche
das
sind,
kommt dazu.
Manche sind tatsächlich von der Bildqualität her schwächer als die Blu-rays. Ne? Bei manchen ist der Abstand so gering. Von daher, ich wähle schon aus und informiere mich im Vorfeld, welche 4K-Scheibe ich mir tatsächlich hole.
Okay. Dann mal ein bisschen was Wissenswertes zum Film. Ich habe jetzt nicht alles rausgesucht, ehrlich gesagt, was es gibt.
Warum nicht?
Weil es wirklich viel ist. Wenn man ein bisschen auf die Suche geht im Internet und so ein bisschen recherchiert, findet man tonnenweise an Trivias.
Hast gesagt, du bist ein Riesenfan.
Ja. Ich habe auch ein paar Sachen rausgesucht, die jetzt, glaube ich, erstmal interessant sind. Und dann kann man im Film nachher selber noch ein paar Sachen so raushauen, wenn wir dann einzelne Szenen beschreiben oder sowas. Ja, ich werde jetzt daran festgenagelt, merke ich gerade, ne?
Natürlich. Ich gehe gleich auf Konfrontationskurs.
Ja, ja. Okay, ich fange einmal an. Der Titel Blade Runner wurde einem Roman bzw. einem Autor eines Romanes abgekauft, und zwar von Alan E. Nurse. Der Titel von der, also der Roman selber war völlig irrelevant dafür, aber der Titel, die wollten unbedingt den Titel haben dieses Romans und haben quasi deswegen die Rechte gekauft. Andere geplante Titel waren ursprünglich Android und Dangerous Days.
Ja, aber ganz ehrlich, wie kacke ist denn das für den Autor von dem Roman, der sagt, ey, die haben die Rechte an dein Buch gekauft. Der denkt sich, geil, wird flippen. Nee, die wollen nur den Titel. Das, was da drin steht, ist dann völlig Latte. So, ist auch irgendwie kacke. Gut, du hast wenigstens noch Geld dafür gekriegt, aber irgendwie ist das doch demütigend. Ja, gut, aber so rein künstlerisch muss das doch sehr unbefriedigend sein.
Mhm. Okay, dann das nächste. Rohfassungen des Films stießen in Testvorführungen Anfang März 82 sehr auf Kritik beim Publikum. Und so sehr, dass die Geldgeber daraufhin verlangten, Änderungen am Film vorzunehmen. So wurden gegen den Willen von Ridley Scott eine Reihe von Voice-Over-Kommentaren geschrieben, die von Deckard, die wir dann ja quasi dann auch mal im Off gesprochen bekommen. Und es wurde ein Happy End hinzugefügt. Die Szene, die wir am Ende bekommen, also das kann ich jetzt einfach schon verraten, sehen wir dann so Bäume und so eine Überlandfahrt quasi, wo es dann in so eine Landschaft hineingeht. Und die Szenen übrigens wurden nicht extra gedreht, sondern die hat man aus dem Film Shining genommen, die nicht verwendet worden sind.
Ja, das ist halt der Happy-End-Film schlechthin, ne? Da kann man das auch mal machen.
Okay. Das nächste. Die berühmte finale Szene, die wurde nur wenige Stunden vor einer gewissen Deadline der Produzenten gedreht, bevor sie Scott die kreative Kontrolle des Films abnehmen wollten. Weil er so im Verzug gewesen ist. Ich muss dazu sagen, es gab da auch etliche Schwierigkeiten, dass Scott das Budget nicht eingehalten hat. Dann ist dann der Produzent, also die ursprüngliche Produzentenfirma, auch abgesprungen. Dann mussten sie neue Produzenten sich ranholen. Unter anderem einer der Shaw-Brüder sind dann eingesprungen von den Shaw Brothers. Ne? Großes Hongkong-Produktionsstudio. Genau, und die waren immer wieder unzufrieden mit Scotts Haushalt und wie er den Film so gehandelt hat und allen drum und dran, und hatten ihnen dann so eine Deadline gesetzt, aber der Film ist dann schon fertig gewesen. Wusstet ihr das?
Nee. Das
nö, aber das wundert mich bei Ridley Scott generell nicht. Also vielleicht damals, weiß ich nicht, aber heute macht er ja auch ganz gerne so. Ne? Mal ein bisschen teurer, ein bisschen länger, aber heute darf er das ja auch.
Okay, dann etwas, was ihr beide auf jeden Fall wisst. Der 1998 erschienene Film Star Force Soldier, sehe Jaco gleich, ja, genau, spielt nach Aussagen des Regisseurs Paul W.S. Anderson und des Drehbuchautors David Peoples, der auch Drehbuchautor von Blade Runner ist, im selben Universum wie Blade Runner. Peoples, der Co-Autor, hat einige Bezüge quasi damals auch in das Drehbuch von Star Force Soldier mit eingebaut.
Boah, so kann man sich dann auch schön reden, ne?
Mhm. Wir wollten den immer noch mal machen für den Watch the Skies. Wir kriegen dich noch überredet, Jaco.
Nee, ich bin da schmerzfrei. Ich mache den Trashcast. Ich guck mir dauernd so ein Mist, Alter. Also von der Feuer frei.
Nee, wir hatten doch das Problem, dass ihr die Fassung nicht habt, oder?
Da war der ist nicht, der
ja,
ist,
genau. Genau, den
der ist nicht verfügbar. Übrigens. Und den kaufe ich mir nicht. Das könnte da knicken.
Das gehört in jede Filmsammlung. Warum habt ihr keine Filmsammlung, keine große? Was ist denn da los? Meine Güte, ihr Science-Fiction-Podcast und Science-Fiction-Sammlung besteht aus 5 Filmen.
Aber ich kann alles gucken, so ist es nicht.
Ja, dank Amazon.
Genau. Das nächste, was jetzt kommt, das wisst ihr sicherlich. Rutger Hauer hatte einen sehr hohen kreativen Anteil an seiner Rolle, bis hin zum Umschreiben des berühmten Monologs am Ende des Films.
Ach echt? Der berühmte Satz am Ende soll sogar von ihm kommen.
Der ist von mir als Zitat in irgendeinem Podcast hier gelaufen.
Ah, ja.
Nee, also tatsächlich hat er sich eingesetzt dafür, dass die Rolle nochmal ein paar Nuancen bekommt. Auch sein verrücktes Spiel, was er so eingebracht hat. Das ist alles seine Ideen. Es war ursprünglich nicht im Drehbuch vorgesehen. Genau. Und dann noch was zu den Zahlen. Das ist eher ernüchternd, ehrlich gesagt. Das Budget lag damals bei 28 Millionen US-Dollar und sollte deutlich geringer eigentlich ausfallen. Weltweit konnte er allerdings nur 42 Millionen US-Dollar einspielen.
Ja.
So, wenn man dann noch das Marketing bedenkt, dann war es auf jeden Fall ein Flop.
Ja, wie so einige bekannte Science-Fiction-Filme, ne?
Der Fluch des Science-Fiction-Genres, genau.
Leute, guckt mehr Science-Fiction.
Genau, guckt mehr Science-Fiction. Ich würde jetzt hier den Deckel drauf machen. Wie gesagt, ein paar Sachen kann ich noch raushauen, werden wir dann drüber sprechen. Aber ich dachte mir, ich muss es ja nicht ausarten lassen. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt auf den Film ein. Für die, die quasi Blade Runner noch nie gesehen haben und jetzt irgendwie das Gefühl haben, ist es was für mich, ist es nicht was für mich, dann können wir, glaube ich, helfen. und machen jetzt so eine Einschätzung und ja, drucksen so ein bisschen über inhaltliche Sachen rum, bevor wir dann im Spoilerbereich, glaube ich, auf ein paar Sachen so eingehen wollen, würden.
Müssen.
Und müssen, genau. Aber erstmal zu den allgemeinen Sachen. Wie fandet ihr denn, ich glaube, wir fangen einfach tatsächlich an mit dem Anfang des Films. Wie findet ihr denn tatsächlich diesen visuellen Stil und wie sich der Film so entfaltet und in den ersten 5 Minuten auf euch wirkt quasi? Wer möchte denn mal anfangen?
Ja, sehr geil.
Okay, gut, top, abgehakt.
2 Worte, sehr geil. Nein, das Ding, das ist eine audiovisuelle Wucht. Der ganze Film ist für mich persönlich eine audiovisuelle Wucht. Und ich kann natürlich selbstverständlich verstehen, dass das ein sehr prägender, visionärer Film war, der großen Einfluss hatte auf das Science-Fiction-Kino. Ne? Der Film startet mit so einem Score, der ist so mystisch verträumt. Der ist super, super cool. Und wir haben geile Kamerafahrten durch so diese stählerne, schmutzige, kalte Megacity, ja, in der halt nichts mehr von Natur übrig ist. Und diese Stadt hat für mich persönlich so eine ganz eigene Schönheit, trotz dessen, dass sie eigentlich überhaupt nicht schön ist, so unter, ich sag mal, allgemeinen Kriterien, wenn man so sagen möchte, ne? Und wir haben auch so eine schöne Verschmelzung, würde ich mal sagen, von so neuer Architektur und so alten Elementen der Architektur. Ne? Das mündet dann quasi in einer, ich sag mal, dieses Hauptquartier von dieser Tyrell Corporation sieht aus wie so ein futuristischer Aztekentempel. Mhm. Und das ist ne, einfach eine geile Reise in eine Welt, die man bis dato nicht kannte.
Ja, Taco?
Ja, also der Anfang ist wirklich sensationell. Also du wirst da direkt reingeschmissen, wie du schon sagst, mit dem Score von Vangelis. Und diese Optik, die dieser Film hat und diese Straßenschluchten, durch die man da gleitet, das hat wirklich ganz einen Look. Es erinnert manchmal so ein bisschen an so ein Stahlwerk beinahe oder sowas, wie das aussieht, wenn da auch die Flammen so hochschießen. Und wie du schon sagst, so eine Mischung aus Moderne, also wenn man so die 80er dazu zieht, das könnte so auf dem Times Square sein mit diesen riesigen Werbetafeln. Und manchmal wirkt es dann trotzdem ja fast schon wieder Zeit zurückgefallen, so. Also gerade was du eben auch sagst, was die Gebäude von innen manchmal sind. Also man kommt ja später noch zu der Wohnung von Sebastian, die wie so eine riesige alte Altbauwohnung wirkt. Also mit so wahnsinnig hohen Decken und so riesige Räume. Oder dieses Motelzimmer, in dem der eine Replikant dann gehaust hat, das durchsucht wird, was halt so schäbig und lumpig aussieht, wo auch noch so ein alter Röhrenfernseher einfach rumsteht, wo haben die in der Zukunft nichts anderes. Aber das passt irgendwie so. Es sieht manchmal wirklich aus wie so ein 30er, 40er Jahre Film. Wenn wir noch kommen, diese Film-Noir-Bezüge, die sind halt knüppelhart da drin, die sollen auch so sein. Und dann wieder so futuristisch und wie du schaust, so was Dreckiges, aber dann wieder was Hightech-artiges. Das ist eine ganz, ganz krasse Mischung, die dieser Film hat. Aber es wirkt dadurch nicht, wie soll ich das sagen, nicht unhomogen. Also das passt genau so, wie es ist. Aber das ist ein Worldbuilding, das ist sensationell. Und das ist, glaube ich, auch die ganz, ganz große Stärke von Blade Runner. Und das hat mich damals als Jugendlicher schon fasziniert, obwohl ich, glaube ich, mit der Handlung gar nicht so viel anfangen konnte. Aber ich dachte, boah, das ist irgendwie geil, das ist faszinierend. Give me more, da will ich mehr von sehen.
Ja, so ging's mir auch.
Ja. Ich schließe mich da jetzt einfach mal an mit den Lobeshymnen. Also visuell ist der Film einfach atemberaubend und er ist auch hervorragend gut gealtert. Das liegt natürlich auch daran, dass man 1982 halt keine CGI-Effekte genutzt hat, sondern diese riesigen Gebäude, Terrell hat es ja gerade angesprochen mit dem Aztekentempel, ne, gebaut hat als ne, Plates quasi als Modelle und das wirklich dann mit Kamerafahrten so drüber und mit Licht gespielt hat und sowas. Überhaupt, der Film spielt ja viel mit Licht und Schatten, taucht die Figuren in so Dämmerlicht und alles wirkt, das ist natürlich auch wieder in Bezug auf dieses Film Noir, da kommen wir gleich nochmal, glaube ich, zu, das müssen wir einfach ansprechen. Und gleichzeitig hast du halt dieses Los Angeles mit den Flammen aus den Schornsteinen und diese riesige Welt, die da so aufgebaut wird. Und ich glaube, das muss atemberaubend gewesen sein, das 1982 im Kino zu erleben. Ja. Wenn du dann da so drin sitzt und na, und dann das erste Mal diese Welt, diese Cyberpunk-Welt ja quasi. Und ich glaube, Blade Runner hat dieses Cyberpunk-Genre und sehr, sehr auch gezeichnet und beziehungsweise war wegweisend dafür, wie wir heute auch so Cyberpunk verstehen und alle Welten danach haben so ein bisschen was davon. mein Sohn hatte so ein paar Szenen davon gesehen gehabt vom Film und meinte dann, das ist doch das fünfte Element. Und ich dachte so, ja, ja.
Natürlich, die Hochhäuser, die fliegenden Autos, dieses schmutzige, schäbige, gleichzeitig aber auch futuristische, du hast schon gesagt, die Neonröhren, die Leuchtreklame und alles, ne?
Ja, es findet sich halt immer wieder, genau, ne? Und das ist halt auch so wegweisend. Ich glaube, der Film ist genauso wegweisend wie Metropolis damals gewesen, ne? Also sowas, sowas ganz, ganz eigenes zu kreieren im Science-Fiction Genre weiterzudenken, ne, als es bisher gemacht worden ist. Und das schafft der Film hervorragend. Soundtrack habt ihr gerade schon angesprochen. Wir haben zum einen natürlich diese ganzen Jazz-typischen Film-Noir-Klänge oder diese 80er-Klänge. Bei Lisa Weppmann hast du es auch viel drin, habe ich jetzt wieder festgestellt, als ich ihn gesehen habe. Dieses Saxophon-Gespiel. Übrigens, die Filmemacher selber haben die Filmlandschaft als Hades-Landschaft bezeichnet. Also dieses Los Angeles als Hades-Landschaft. Und alt und neu habt ihr gerade schon besprochen gehabt, Licht und Schatten auch. Und was halt so visuell auch immer drin ist, sind so diese Totalen. Also dieses, ne, es wird immer von der Kamera weit weg drauf. Und das bringt halt auch dazu, dass man immer eine gewisse Isolation empfindet. Das ist auch später in ganz, ganz vielen Einstellungen mit den Figuren tatsächlich so, ne? Also visuell atemberaubend. Und einen kleinen Funfact nochmal. Anders als es eigentlich gewerkschaftlicher vereinbart ist in den USA, durfte Ridley Scott an manchen Szenen auch selbst Hand an die Kamera legen. Und hat dann quasi den Kameramann ersetzt, ne, auch mit der Absprache mit ihm, und durfte auch einige Szenen selber mit der Kamera einfangen. Normalerweise darf man das gar nicht. Ja, so viel zum Anfang des Films. Wie ist denn so, also Geschichte habt ihr gerade so ein bisschen angesprochen. Also visuell ist das eine, das holt einen, glaube ich, auch relativ schnell ab, auch heute noch, weil es einfach auch handgebaut ist und wirklich hervorragend funktioniert. Und dieses alte mit modernen Elementen, also du hast so alte Gebäude, die ja modern aufgemotzt sind oder technische Aspekte drin haben. Aber wie ist denn das mit der Geschichte, die sich so entfaltet innerhalb der, ja, sage ich mal, ersten halben Stunde? Wie ist das denn da bei euch?
Also vielleicht sollten wir ganz kurz noch, wir haben ja jetzt von den Kulissen gesprochen. Ich finde, wir sollten auch die Requisiten und die Kostüme nochmal loben, weil die sind auch fantastisch und die sind vor allem so vielfältig. Also wenn du da, Chaco, du hast schon angesprochen, wenn der Film in einen Innenraum reingeht, ne, und wir in so einem Innenraum verhaften, da sind so viele Requisiten, das sieht so zugepflastert aus und das sieht so wild, aber gleichzeitig dadurch so unglaublich organisch aus, dass es einfach nur geil ist, ne? Und auch draußen, du hast so diese Stilbrüche, du bist auf den Straßen und du bist in Los Angeles, aber gleichzeitig könntest du auch in Tokio sein, weil du hast ganz viele Asiaten, du hast auch die so asiatische Sonnenschirme mit so leuchtenden Griffen und du hast Leute, die Sonnenbrille haben und dann ganz surreal, auf einmal fährt eine Gruppe Fahrradfahrer in einer Szene durch die Straßen. Ja? Also das ist so ganz verspielt und wirkt aber, so wie du, Jacko, du hast schon gesagt, es wirkt homogen, es wirkt nicht irgendwie zusammengeschustert und als würde es nicht passen, sondern das wirkt wie eine ganz futuristische, so eine Natürlichkeit, so eine künstliche Natürlichkeit dadurch, ne? Weil ja alles nichts mehr mit Natur zu tun hat in dem Sinne.
Ja, ich finde auch gerade diese Aufnahmen quasi in den Straßenschluchten selbst, diesen wahnsinnig überfüllten Moloch, ist das alles total eng, vollgestopft mit Menschen und wie du schon sagst, tauchen da wildeste Details auf, dann läuft da auf einmal ein paar Vogelstrauße werden da durchgeführt, wo du denkst, so, kann Deckard gerade noch so ausweichen und solche Geschichten und dann läuft da so eine Hare Krishna-Truppe rum und es ist alles so, oh, was ist hier los? Aber das Ding ist halt, und das finde ich an dem Film läuft mit am geilsten, der wirft dich in diese Welt rein und der erklärt dir aber eigentlich nichts. Also der erklärt dir ein bisschen was zur Handlung, aber nicht, wie ist das alles so, gar nicht. Du musst es selber für dich irgendwie sehen und so begreifen, was das da eigentlich ist. Also hält es gar nicht für nötig, die Sachen zu erklären. Und das finde ich aber geil.
Ja.
Weil dadurch entdeckt man auch noch viel mehr und kann auch viel mehr reininterpretieren. Warum ist denn das eigentlich so? Ja. Ja, einige Dinge werden dir erklärt, aber andere auch gar nicht. Aber ich finde das total super.
Ja, und er braucht es aber auch gar nicht erklären.
Nee, also, muss es nicht.
Du fühlst dich ja schon mit dem Opening-Shot, habe ich mich zumindest direkt wohlgefühlt. Ne, der Film eröffnet mit den Texttafeln. Auf einmal, wir haben es schon gesagt, sind diese Industrieschornsteine, die Feuer in die Luft blasen. Und ich war, und überall alles leuchtet und strahlt und ist gleichzeitig aber auch total dunkel. Also die Dunkelheit wird eigentlich nur durch dieses künstliche Licht erhellt. Ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich werde direkt eingezogen.
Da will ich wohnen, ja, okay. Genau, drei Sachen wollte ich noch ansprechen, jetzt wird es jetzt aufgemacht hast. Es regnet die ganze Zeit das passt natürlich auch in dieses Film-Noir-Genre so ein bisschen rein. Und ich glaube, heutzutage würde sich Los Angeles wünschen, wenn es so dauerhaft regnen würde. Das ist auch sehr faszinierend. Ein Beispiel für diese Detailverliebtheit, es gibt so eine Szene, da wird so reingefahren in die Polizeistation und zu dem Captain und der hat so ein Büro in so einem Riesenraum drin, hat er so ein einzelnes Büro und dann fährt die Kamera so runter und auf seinem Büro liegt ein Haufen Müll und Dreck auf dem Dach, wo du denkst so, hä? Aber es passt total, ne? Und das hast du auf verschiedenen Stellen nochmal in den Straßen und der Cop, der ihn abholt, der Deckard abholt, der spricht ja so eine ganz komische Sprache und es wird ja dann erklärt, dass das quasi so eine Gossensprache ist, aus einer Mischung aus, aus Deutsch, Chinesisch, Japanisch, Englisch und was weiß ich, was da noch, Französisch, glaube ich. Also du hast ganz, ganz viele Details einfach, die dich in diese Welt sofort, ja, Ding noch hast gesagt, ne? Also sofort reinziehen, reinholen. Da leben möchte ich allerdings nicht.
Also klar, für immer nicht, aber ohne Scheiß, so einen dreiwöchigen Ausflug dahin fände ich schon unglaublich spannend. Also ich bin ja eh immer so ein Fan, wenn Filme es schaffen, mir so eine Welt zu eröffnen, die ich nicht kenne. Und diese futuristische Welt, die kenne ich nicht und die findest du auch bei uns nicht. Das ist, das ist so, ja, abgespaced und trotzdem ist es noch auf der Erde. Ich finde sowas immer sehr, sehr reizvoll.
Ja, für die Flitterwochen, spaß dir auf. Schatz, ich hab da was.
So, genau, dann jetzt inhaltlich die erste halbe Stunde. Wie hat die euch so abgeholt?
Ja, jetzt deutlich mehr als früher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das liegt natürlich an der sehr, sehr langsamen Erzählweise im Prinzip. Und man muss auch sagen, die Geschichte an sich, da greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen vor, die ist, wenn man die einfach nur so runterbrechen würde auf das, was passiert, ist die ja gar nicht so spektakulär, inhaltlich.
Nee, die ist voll simpel. Ja.
Super simpel, ne? Du hast im Prinzip einen Ermittler, da sind wir wieder bei dieser Film-Noir oder dieser Hard-Boiled-Geschichte, also eine typische Detektivgeschichte. Du hast den Ermittler, der kriegt einen Fall, der soll Leute suchen, in dem Fall soll er sie suchen und eliminieren. Es kommt auch eine Femme Fatale irgendwann dazu, die so ein bisschen mitmischt. Und im Prinzip macht ja Deckard auch nichts anderes. Er sucht sie und, ja, das spoilert jetzt schon ein bisschen, aber mein Gott, mehr oder weniger, das ist auch egal. Eliminiert sie irgendwann. Im Prinzip ist das die Handlung des Films. Grob gesehen. Grob gesehen. Das, das Drumherum ist ja entscheidend. Und was wird da zwischen den Zeilen oder manchmal noch deutlicher erzählt? So, das ist ja entscheidend. Aber die erste halbe Stunde, er fängt ja eigentlich mit einer starken Szene an, dieser Verhörszene mit dem Charakter von, ich habe vergessen, wie die Rolle ist, Brian James. Und wo sie dann herausstellt, auch das könnte man jetzt spoilern, das passiert in den ersten 3 Minuten, er ist ein Android, schaltet quasi den Typen aus, der das Verhör führt, als er in die Ecke gedrängt wird und daraufhin entspinnt das ja, dass Deckard dazugeholt wird, um eben diese Androiden zu holen. Und das hat mich diesmal, ich meine das diesmal, ich kannte den Film ja jetzt schon, aber sag mal aufs Neue jetzt total reingezogen, weil ich finde, das ist eigentlich auch total spannend und packend erzählt, obwohl es super langsam ist, obwohl es keine Action gibt und obwohl es sehr simpel gemacht ist. Aber die Atmosphäre und diese Sogkraft, die das hat mich trotzdem diesmal richtig in den Bann nochmal gezogen.
Ja, gerade weil für mich auch die Figur des Deckard, der hat ja eigentlich gar keinen Bock mehr auf den Job. Der hat den ja gekündigt, der hat den an den Nagel gehängt und dann heißt es aber, du musst es jetzt nochmal machen. Es gibt hier kein Kündigen, du bist nie richtig raus gewesen aus der Polizei oder so. Ne? Also
Und das ist ja nochmal spannend, gerade wenn man den Film schon kennt und weiß, was da später noch kommt und was man vielleicht nochmal im Hinterkopf haben müsste. Wenn man das jetzt nochmal guckt, macht es noch viel interessanter. Also auf gewisse Sachen, die hier auch nie richtig gesagt werden oder nicht, aber es gibt ja gewisse Theorien über einzelne Figuren.
Ja, also von daher, mir geht's wie Jaco. Mich hat der Anfang, ich sag mal, die ganze Exposition auch gecatcht. Ja, also da habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ich fand's interessant und ihr habt jetzt mehrfach diesen Noir-Stil schon angesprochen. Der hat auch seinen Reiz dann einfach, ne? Wenn du jemanden hast, so ein bisschen abgehalftert, hat keinen Bock mehr, macht's dann halt irgendwie notgedrungen, weil er halt muss, ne? Aber eigentlich möchte er überhaupt nicht.
Genau.
Thomas.
Das ist quasi wie so eine Humphrey Bogart-Geschichte transportiert in die Zukunft, ne? Also wenn man es mal so ganz simpel runterbrechen möchte, ne? Du hast diesen abgehalfteten Cop, Ex-Cop quasi, der eigentlich keinen Bock mehr hat, völlig, ne, desillusioniert ist und dann diesen Auftrag dann annimmt vom Portal. Jaco, du hast es gerade angesprochen, haben wir auch ebenfalls mit. Und natürlich steht er später mit seinem Whisky oder Scotch, was auch immer es ist, immer mit seinem Glas dann auch irgendwo in der Ecke und guckt halt so ein bisschen bedächtig an die Wand und überlegt seinen nächsten Schritt. Und er wandelt ja auch von Puzzleteil zu Puzzleteil, ne? Also er nimmt ja auch die Fährte auf und verfolgt das dann alles, das haben wir alles drin. Was aber auch ihr gerade schon angesprochen habt, das ist ja die Faszination an dem Film, ist seine seine Nebendinger, die er so aufmacht, ne, seine ganzen philosophischen Einschiebe, die er hat, seine ganzen Fragen, die er so offenbart, die Dinge, die man interpretieren kann, wo man ganze Theorien drauf aufbauen kann, was der Film einen so sagen möchte. Und da können wir, glaube ich, nachher noch einiges dann auch mal so ausrollen. Das ist, glaube ich, die größte Faszination, die Blade Runner hat. Ne? Also man kann diese Geschichte sehr simpel einfach verfolgen und auch seinen Spaß dran haben. Man kann aber auch dann spätestens Richtung Mitte und vor allen Dingen auch Richtung Ende, links und rechts, überall ganz, ganz viel entdecken, wo man sich dann danach noch mit dem Film beschäftigen muss, vielleicht sogar. Also wenn der Abspann dann gelaufen ist und dann denkt so, boah, was habe ich denn eigentlich alles gesehen gerade? Und dann nochmal drüber nachdenkt und nochmal drüber nachdenken muss. Und das muss man sich, glaube ich, gewahr sein bei dem Film, weil das ist er tatsächlich auch. Ne? Es ist nicht kein Film, den man jetzt guckt, weil er jetzt so super krass actionreich ist und total rasant und so eine Blockbuster-Geschichte irgendwie abfeuert, sondern da steckt viel, viel Tiefe drin, so die sich so nach und nach einfach offenbart. Du hast es gerade auch angesprochen, der Film hat auch eine sehr, sehr ruhige Erzählweise. Wir haben es vorhin gesagt mit den Totalen, die so visuell auch sehr bestechend sind, aber auch vieles wird mit sehr, sehr langen Shots gedreht, ne? Also sehr lange auf die Figuren, sehr lange auf einzelne Szenen. Action-Momente sind rar gesät. Klar, wir haben so ein bisschen das Finale auch nachher mit drin. Aber es ist sehr, sehr ruhig, behäbig und langsam. Und auch das muss man mögen. Und da kann ich mir vorstellen, dass gerade auch so ein junges Publikum vielleicht da auch ein bisschen Probleme mit hat. Ne? Weiß ich halt nicht.
Ja, nicht nur das Junge, das ist so einer, vielleicht sogar mein Hauptkritikpunkt an dem Film. Ne? Dass er für mich persönlich, ist er vom Pacing her nicht ideal. Und ich könnte nicht sagen, dass er super spannend ist für mich. Bin auch ein bisschen manchmal distanziert. Also der kriegt mich einfach. Auf narrativer Ebene kriegt der mich nicht so hundertprozentig. Wie gesagt, audiovisuell ist der pure Genuss. Inhaltlich, ja klar, der hat seine philosophischen Themen, die er da aufmacht, wenn es darum geht, ne, was bedeutet es, Mensch zu sein? Ne, kann künstliche Person, kann die eine Persönlichkeit entwickeln? Ne, wer bin ich überhaupt? Und so weiter und so fort. Ne, die sind vorhanden. Die sind jetzt nicht so intensiv und ausformuliert wie jetzt beispielsweise in Solaris, den wir ja auch schon mal hatten. Aber wie gesagt, der kriegt mich auf inhaltlicher Ebene einfach nicht so, dass ich jetzt sage, der kriegt bei mir jetzt auch nicht super wenig Punkte. Ich kann es ja direkt schon sagen, bei mir kriegt der 7 Punkte. Es ist immer noch ein guter Film. Aber halt dafür, was er ist und wie wichtig er ist und wie sehr ich ihn eigentlich auch allein schon für diese audiovisuelle Wucht einfach mögen möchte, klappt es halt bei mir leider nicht.
Ja, kann ich zum Teil verstehen, weil so ging es mir, glaube ich, damals, als ich eben 14, 15 war oder so, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, weil ich mich da eher auf die Handlung fokussiert habe. Was passiert da eigentlich, ne? Typ sucht Androiden, findet Androiden und einfach sagt, das war's. So. Das ist so als Krimi-Plot ist okay, aber das ist jetzt natürlich nicht der Hit. Aber das macht diesen Film überhaupt nur aus. Ich würde fast sagen, das ist das Nebensächlichste an dem Film. Der einerseits über seine unfassbare Inszenierung kommt, über dieses fantastische Worldbuilding und eben über diese ganzen Aspekte, die in dem Film drinstecken. Das ist viel, viel wichtiger als die Handlung. Und ich glaube, auch Ridley Scott waren die viel, viel wichtiger als die eigentliche Detektivgeschichte. Weil das macht es ja erst so interessant. Und gerade bei diesen, Thomas hat das philosophische Aspekte genannt, ich finde das eigentlich auch spannend, dass der Film das gar nicht so direkt thematisiert, indem er dir so ganz unfilmlich die ganze Zeit sagt, eigentlich geht es uns aber darum. Also das ist jetzt wichtig, das ist das Thema des Films. Aber er versteckt es auch nicht so, dass man da mit der Lupe suchen muss, um draufzukommen. Und aber immer wieder so Sachen einspielt, wo man im Nachhinein sagt, ey, das sei total clever, das so zu machen. Mhm. Und diese Themen so in den Raum zu werfen, aber nicht so aufdringlich. Und das mag ich halt, weil dann wird es irgendwann auch sehr penetrant und so dieses Belehrende und ach, ist dir übrigens schon aufgefallen, ja, so was ja, wir ja eigentlich. Ja. Ich finde, jetzt, wir sind ja gerade mittendrin, bei Alien Earth ist das Gegenteil so ein bisschen. Der sagte schon sehr klar, ach übrigens, hier geht's darum, so, ne? Für die es nicht mitbekommen, wir greifen das jetzt nochmal auf. Und hier ist es eben überhaupt nicht so, obwohl das voll der Kernaspekt des Films eigentlich ist.
Das stimmt, ja.
Ja, gebe ich dir recht, das ist sehr unaufdringlich.
Aber man muss das halt, auch entdecken. Das ist wie beim Worldbuilding selbst, das meinte ich ja vorhin. Der erklärt dir nicht viel, du musst es selber für dich entdecken und begreifen. Und das macht er hier ganz genauso.
Ja, ich verstehe, was du sagst. Für mich ist halt so, ich bin, glaube ich, ein bisschen story-driven. So, ich habe es ganz gerne, wenn die Geschichte mich auch in ihren Bann zieht und nicht nur die Bilder so. Und das klappt halt hier nicht so ganz für mich. Das ist so ein bisschen für mich wie bei Man in Black, da von der Geschichte her. Der wirkt ganz lange wie so eine Exposition Und dann so dieses, wo es drum geht, ne, dieses, er findet die Replikanten, das geht dann relativ schnell vonstatten und ist auch schnell abgehandelt. Das finde ich ein bisschen schade. Und was ich mir gewünscht hätte, oder was für mich den Film interessanter gemacht hätte, wäre, wenn die Replikanten sympathischer gewesen wären. So, in ihrem Verhalten, ne, dann hätte ich so dieses Dilemma für mich gehabt, bin ich jetzt eher auf der Seite von Deckard oder bin ich auf der Seite von den Replikanten, so wie sie sich hier präsentieren, ich sag mal diese rücksichtslose Art und wie sie halt Leute einfach auch aus dem Weg schaffen, hat's für mich halt irgendwie leichter gemacht, sie jetzt nicht unbedingt super sympathisch zu finden. Ich verstehe ihre Motivation, warum sie auf die Erde kommen, ist ganz klar, ist absolut nachvollziehbar, aber so, wie gesagt, ich finde sie nicht so super sympathisch.
Aber Gegenfrage, wer ist denn in diesem Film sympathisch? Das ist es halt. Du hast ja niemanden.
Naja, für mich hat Deckard so die Sympathie aufgrund dessen, dass er eigentlich den Job nicht machen möchte.
Darum, ja, genau.
Aber er wird quasi gezwungen, es zu tun, also macht er ihn.
Ja.
Damit kann ich so ein bisschen relaten. So, ne? Ich kann das nachvollziehen und dann habe ich so ein bisschen Mitleid mit ihm. So, ne? Als du guckst jemanden an, der riskiert sein Leben und er möchte das eigentlich gar nicht machen, aber muss es halt machen. Und das kennen wir ja alle. Wir haben alle schon mal Dinge machen müssen, auf die wir keinen Bock haben. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber ich muss dazu auch sagen, das ist mir auch bei diesem Gucken nochmal aufgefallen. Eigentlich ist es ja auch so, wir wissen gar nicht, was die Replikanten Böses gemacht haben. Das wird uns auch nur erzählt. Wir sehen nicht, dass die irgendeine Kolonie abgeschlachtet haben, irgendwas. Du weißt nicht, ob das alles stimmt.
Nein.
Und
nein,
im Endeffekt sind sie dann nur im Verteidigung- und Überlebensmodus, weil sie genau wissen, was mit ihnen passiert. Sie können das alles gemacht haben. Es kann aber auch reine Propaganda sein. Man weiß es nicht. Und das ist ja auch clever von dem Film, weil er dich dadurch gar nicht aufdrängt, das musst du jetzt, das ist so, sondern glaub doch, was du willst. Mhm. So, und das ist auch ganz spannend daran.
Ja, was das angeht, gebe ich dir recht. Aber wir haben ja zum Beispiel diese Situation, dass diese eine Replikant, Chris, heißt sie Chris, die diesen Techniker da auflauert.
Ja, dem Sebastian.
Mhm. Genau, dem Sebastian, ja. Und im ersten Moment, ich hatte den Film nicht mehr so parat, habe ich gedacht, ach, das ist jetzt Zufall, dass sie ihm begegnet. Aber das war ja Kalkül.
Natürlich.
Sie positioniert sich da absichtlich, um über ihn dann, jetzt sind wir eigentlich schon im Spoiler-Part so ein bisschen, ne, um über ihn halt an Tyrell ranzukommen. Mhm. Okay, das ist nicht nett, damit kann ich aber noch leben.
Achtung, Spoiler.
Dass sie aber dann bei Tyrell sind, dass sie Tyrell töten, kann ich auch verstehen. Dass sie aber Sebastian dann auch noch töten, das ist unnötig.
Das mag sein.
Aber er stirbt trotzdem. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, sie sind nicht für mich sympathisch. Auch wie sie sich gegenüber, wie heißt er, Ruby? Rutger Hauers Figur? Wie sie sich gegenüber Sebastian verhält. Das ist, hat ja auch sowas, ich will nicht sagen psychopathisch, aber da ist schon, es ist nicht wohlwollend so, ne? Also da merkt man schon eine Spannung und so dieses, er könnte ihn jetzt auch einfach zerquetschen jeden Moment.
Ja, aber ne? Es sind ja auch ein bisschen die Geister, die ich rief, so. Und welche Erfahrungen haben diese Replikanten in diesen 4 Jahren dann gemacht? So, wo
natürlich
gegangen? Das sollen sie machen.
Keine Frage.
Aber jetzt muss ich wirklich mal einschreiten, weil wir, denk nur, du fängst an zu spoilern. Wir sind noch gar nicht im Bereich. Also ich meine, wir haben jetzt einen Aspekt aufgemacht, der tatsächlich ein Kernelement des Films auch darstellt. Ich würde das jetzt kurz abschließen, dann müssen wir nachher einfach nochmal im Spoilerbereich drüber reden und irgendjemand schreibt sich das jetzt auf, damit wir das auch tatsächlich tun. Weil die Frage stellt sich ja wirklich, wer hat denn eigentlich keine Emotionen in dem Film? Weil darum geht es ja auch bei diesem Test, der gemacht wird, weil die Replikanten angeblich keine Emotionen haben, kein Mitgefühl und Sonstiges empfinden können. Wenn man den Film aber mal so ein bisschen auseinandernimmt, haben die Replikanten alle möglichen Emotionen und zwar richtige Emotionsausbrüche. Mhm. Die Menschen gar nicht so sehr.
Ja.
Mhm. Ne? Also da sprechen wir dann auch über Motivation und worum geht's denn tatsächlich und ne, dieses Verhindern, also das kann man ja glaube ich auch mal sagen, die Replikanten, die haben halt einen Zeitslot, wo sie nur leben, der ist begrenzt auf 4 Jahre und da geht's ja auch vielfach darum, wo komme ich her, was bin ich denn tatsächlich, wo geht die Reise hin und muss ich sterben, ne, das ist ja auch eines der Leitmotive. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen zu tief drin. Ich würde jetzt einfach nochmal reinhauen. Ich würde nochmal gerne über die Darsteller reden und dann würde ich ein kurzes Fazit machen und dann lass uns mal in den Spoilerbereich gehen. Sonst drucksen wir hier so rum. Ich würde nochmal einwerfen, von der darstellerischen Leistung her ist der Film herausragend. Also ich, ne, in einer Form würde ich Deckard als Harrison Ford, ist einfach fantastisch. Philip K. Dick war am Set. Er hatte dann quasi Harrison Ford als Deckard auch erlebt noch, ne, und hat ihn quasi in Aktion gesehen und ging dann wohl weg und hat dann im Interview gesagt, ich hätte nie gedacht, dass diese Figur tatsächlich so zum Leben erweckt werden kann. Harrison Ford ist quasi Deckard, ne, das Punkt, so. Und das andere ist Rutger Hauer auch am Ende gerade, also das nimmt mich immer mit, da kriege ich auch Gänsehaut, das ist emotional herausragend und hervorragend gespielt, aber auch der Rest des Casts fließt so in diese Welt hinein und nimmst es halt jederzeit ab, ist einfach fantastisch, so Punkt. Genau.
Ja, also Rutger Hauer ist eher einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller. Ne, immer so ein bisschen unterschätzt, weil der so seine 3-4 großen Rollen hatte und danach, wo ab den 90ern war er eher so B-Movie-Sektor ferner liefen, was leider sehr, sehr schade ist. Persönliche Story, ich habe ihn ja kurz vor seinem Tod, habe ich ihn nochmal getroffen auf dem Weekend und Fallout, konnte mir ein Autogramm holen und ihm die Hand schütteln. Ah. Das war nochmal toll.
Ah, krass.
So,
ah, ne? Ja, ja, cool.
Ja. Ja, geil. Und deswegen hat mich sein Tod auch so geschockt, weil da war der so fit und das war, glaube ich, 3 Jahre vorher. Also war völlig erstaunlich. Naja, so, ne? Aber ich habe ein Hitcher-Autogramm von ihm hier hängen.
Ja, cool.
Ja. Ja, großartiger Typ. Ja, und Harrison Ford ist überragend in dem Film. Aber Harrison Ford war zu seiner Prime eh überragend.
Mhm. Ja. Okay, dann.
Eine Sache zu darstellen, ne? Der etwas James Olmos ist ja der Cop, der quasi Deckard da am Anfang abholt. Mhm. Ne?
Ja, Guff.
Mhm. Soll der einen Asiaten spielen?
So richtig.
Wahrscheinlich
ja,
schon.
Ja,
ne?
So richtig deutlich also, ist es nicht, aber ja. Ja.
Also heute wird man das nicht so machen. Sagen wir es mal so. Da wird der Film ordentlich für auf den Deckel kriegen, aber ist egal. Das sind ja. Die 80er.
Da habe ich nachher nochmal einen anderen Aspekt, der so typisch 80er ist und Film Noir. Vielleicht ist es so eine Reminiszenz auf Film Noir, aber
ja, genau.
Da habe ich auch Schwierigkeiten jetzt bei der Neusichtung.
Ich habe da keine Schwierigkeiten mit, aber das fällt halt so auf, weil heute würden sie alle, um Gottes Willen, wie kann man nur, ne? Ja.
Ja, ja, genau. Gut, kleines Kurzfazit für Menschen, die ihn quasi jetzt vielleicht noch nie gesehen haben und wo ihr sagt, guckt oder guckt nicht. Ich würde das einfach mal anfangen. Also ich habe es ja schon anfangs gesagt gehabt, der Film ist einfach, gerade wenn man so Filmgeschichte oder überhaupt Filme gerne mag und gerne guckt und auch Science-Fiction-Filme, den muss man gesehen haben. Es tut mir leid, selbst wenn er danach dann sagt, okay, der war mir jetzt zu ruhig oder inhaltlich holt er mich nicht ab, gesehen haben sollte man ihn auf jeden Fall. Punkt. Ansonsten audiovisuell hervorragend, hervorragend gespielt. Man kann sehr, sehr viel aus dem Film rausziehen. Im Kern, ne, alte Film-Noir-Geschichte quasi im Cyberpunk-Genre. Und wenn dann das jetzt irgendwie alles so abholt, dann, wie gesagt, unbedingt gucken. Ja, weiß nicht, wer von euch auch noch was sagen möchte.
Nö.
Wir haben noch eine Menge zu quatschen gleich, deswegen let's go.
Ja, ja. Ey, dann stimme ich Thomas einfach zu. Ha. Es ist wie Metropolis, von dem er sich ja auch einiges, was die Architektur angeht und die visuelle Umsetzung entliehen hat, ist Blade Runner auch ein Film, das ist ein Stück Science-Fiction-Geschichte, den sollte man sich als Science-Fiction-Fan und auch wenn man kein Science-Fiction mag, sollte man ihn sich trotzdem angucken. Ne? Das ist einfach ein Stück Filmgeschichte. Unabhängig, wie man dann am Ende dazu steht und ob man jetzt sagt, der ist herausragend, ist ein Meisterwerk, er ist sehr gut oder ob man sagt, naja, ich fand ihn jetzt nicht ganz so prickelnd. Ist egal.
Gut, dann seid ihr gewarnt.
Da kann man mitreden, so.
Dann seid ihr gewarnt, wir spoilern jetzt.
Haben wir ja schon.
Genau, wir haben schon. Buh. ich würde nochmal die Replikanten aufmachen. Wir haben ja quasi diese Leitfrage, was macht den Menschen zum Menschen? Ne, das ist ja so eines der Leitmotive in dem Film. Und daraus entspinnt sich tatsächlich sehr viel. Ich finde aber, um das nochmal aufzumachen mit diesen Emotionen und wer ist denn eigentlich der Bösewicht in dem Film und gibt es das überhaupt klassischerweise? Weil du hattest ja jetzt angesprochen, dass die Replikanten für dich so ein paar Dinge tun, die jetzt nicht optimal sind gegenüber Menschen. Auf der anderen Seite haben wir aber Deckard, der ja quasi, ne, Deckard, der ja jagt, der Replikanten jagt und werden auf relativ brutale Weise ja getötet. Und das finde ich halt so als Kontrast sehr hervorragend auch in dem Film umgesetzt. Du hast es auch filmisch jedes Mal anders. Du hast den ersten Tod in dieser Zeitlupe, dass sie durch diese Scheiben ja auch fällt. Ne? Du hast dann diesen überraschenden Tod von ihm, der in den Kopf geschossen wird. Dann hast du später dann in der Wohnung von den Sebastian dann den sehr skurrilen Tod von ihr, wie sie dann quasi ihn zu Tode quetschen will und über ihn rumspringt und dann auch getötet wird, sehr blutig auch getötet und quasi am Boden ja auch ausblutet und sowas alles. Und wir haben den hervorragenden Tod von Rutger Hauer, der ja quasi nicht getötet wird, sondern seine Lebenszeit ist abgelaufen.
Die Zeit ist abgelaufen, quasi. Genau. Hm.
Genau, seine Zeit ist abgelaufen und dann stirbt.
Die Sollbruchstelle, ja.
Und ich finde, das ist hervorragend umgesetzt so für diesen Film, was er aussagen möchte.
Absolut. Ne? Also die Frage ist ja, wann ist Existenz gleich Leben? So, wann ist das gleichzusetzen? So, und das finde ich, diese Frage macht der Film sehr deutlich auf, ohne sie einem in die Fresse zu drücken. Aber das, darüber muss man ja nachdenken in dem Fall. Weil du hast es ja auch schon gesagt, Thomas, den Replikanten wird eigentlich Emotion abgesprochen. Nur so ein bisschen, die lernen so ein bisschen irgendwann. Deswegen muss man sie ja nach 4 Jahren abschalten, weil sonst lernen die zu viel. Aber die Replikanten sind doch eigentlich die in dem Film, die sich wirklich mit ihrer Existenz auseinandersetzen, die Angst vor der Sterblichkeit haben, die im Überlebenskampf sind, weil sie wissen, sie werden sterben, die nicht sterben wollen. Und die ganzen Gefühle eigentlich in diesem Film auch deutlich machen, wie die Menschen sehr abgestumpft wirken. Auch ein Deckard, der sehr abgestumpft und desillusioniert wird. Von den Konzernchefen mal ganz zu schweigen, das sind eiskalte Killer. So, und das, ne, denen ist das völlig egal. Die haben überhaupt keine, auch kein Schuldbewusstsein, dass sie da quasi Lebewesen ausscheiden. Ja, die sind nicht geboren, die sind gebaut worden. Aber man hat ihnen ja letztendlich etwas gegeben, was ein Bewusstsein ist. Und dann ist halt die Frage, nur weil man nicht geboren ist, aber trotzdem ein Bewusstsein hat, ob künstlich oder nicht, dann lebt man doch. Und das ist die Frage, die der Film ja stellt. Und dieser moralische Aspekt.
Ja, und genau deshalb finde ich es so schade, dass die Replikanten für mich nicht mehr wie Sympathieträger dargestellt werden. Das hätte ich mir halt gewünscht, gerade weil, du hast nämlich vollkommen recht, sie zeigen Emotionen und natürlich wirken sie, ich sag mal für mich persönlich, ich nehme sie als Zuschauer als in Anführungszeichen Menschen wahr. Ich würde ihnen jetzt nicht die Menschlichkeit absprechen und deswegen hätte ich es so cool gefunden, wenn sie eben mehr sympathisch gewesen wären, damit ich mehr in diesen Zwiespalt komme von, für wen soll ich denn jetzt hier ein bisschen anfeuern? Soll ich mehr für Deckard sein? Oder soll ich mehr für sie sein? Ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr für sie wäre und dann eigentlich Deckard dafür verflucht, dass er sie, die ja eigentlich einfach nur leben wollen, dass er sie tötet und dass er seinem Auftrag nachgeht.
Genau, da vielleicht noch mal ein paar Aspekte rein, weil Deckard will ja auch leben. Ne? Also das,
ja, natürlich.
Ne, das passt ja so zusammen, deswegen ja auch der Überlebenskampf am Ende dieser beiden Figuren, diese Hatz, die es ja auch gibt. Gleichzeitig wird ja dann noch ein Punkt mit reingebracht, dass ja quasi so diese Erinnerungen und Erfahrungen auch irgendwie diesen Mensch ausmachen. Das ist ja auch eines der Motive, die da so reingebracht wird. Und was du halt ansprichst, da kann ich halt nur einwerfen, diese Replikanten, die sind ja Sklaven, das sind ja Arbeitssklaven, die ja geflohen sind und die natürlich gegen dieses System quasi, ja so Spartakus-mäßig, würde ich jetzt einfach mal so solett sagen, ne, so kämpfen und dann natürlich am Ende auf den Schöpfer treffen. Ne? Also sie wollen ja ihren Schöpfer treffen, um diese Frage zu stellen, warum muss ich jetzt in dem Fall so früh sterben? Warum bin ich überhaupt? Ne? Und dann stellt sich natürlich vielleicht auch ein bisschen religiös die Frage, was ist, wenn die Schöpfung auf ihren Schöpfer trifft? Was ist, wenn zum Beispiel die Menschheit auf ihren Gott treffen würde? Und dann sagt, warum hast du mich erschaffen mit all dem Leid, was ich habe, mit all den Emotionen, die ich habe? Warum muss ich denn überhaupt sterben? Und dann vielleicht aufzumachen, würde der Mensch vielleicht sogar Gott töten, wenn er die Macht dazu hätte? Also das ist jetzt überspitzt gesagt, aber auch das kann man ja aus dem Film ja rausziehen und das mag ich halt so sehr.
Ja, hast du vollkommen recht, genau das ist es. Ne? Auch so ein anderer Verweis, den man ja ganz klar drin hat, finde ich, ist Frankenstein. Ne? Also auch wieder die Kreatur quasi, die aus seinen Schöpfer trifft und die Frage, wer ist denn hier der Böse? Die Kreatur, die äußerlich vielleicht böse wird, diese wie soll ich sagen, also im ersten Moment, wie das böse Monster wirkt, aber letzten Endes ja nichts dafür kann, dass es in dieser Situation ist und sich dann eben gegen seinen Schöpfer auflehnt, gegen seine Vaterfigur ja eigentlich. Das ist ja auch ganz viel, oder was mir auch, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, hier steckt auch Pinocchio drin, im Prinzip. Ne? Der Holzjunge, der ein Mensch werden will, deswegen vielleicht auch der Spielzeugmacher Sebastian, der sich in seinem Haus mit diesen selbstgebastelten Puppen umgibt. Also da steckt so viel drin an Verweisen auf andere Sachen aus der Literatur oder dem Genre, das ist faszinierend.
Ja. Was der Film ja auch noch so aufmacht, da springe ich so ein bisschen jetzt zum Nachfolger, weil da ist das noch viel, viel offener auch kommuniziert, auch visuell kommuniziert, ist diese Kapitalismuskritik und gleichzeitig die Zerstörung von der Natur, ne? Du hast es vorhin angesprochen, Ding Dong war es, glaube ich, du hattest es gesagt gehabt, ne? Weil wir haben ja künstliche Tiere, die erschaffen worden sind. Und es wird zwar nie so richtig ausgesprochen, aber eigentlich ist ja klar, dass es diese Tiere offenbar nicht mehr gibt. Ne? Also es, eine dieser Fragen beinhaltet zum Beispiel ja, jemand bringt eine Katze mit. oder sowas. Oder auch die Schlangen, die nur künstlich hergestellt werden und dann sehr teuer verkauft werden beispielsweise. Auch das ist ja ein Aspekt, den der Film immer mal so am Rande, immer mal so einwirft. Und das sind so bioethnische Fragen, die auch so aufgeworfen werden. Aber da steckt ja noch mehr drin. Ich hau jetzt einfach mal ein paar Sachen raus und vielleicht nehmt ihr was auf mit der Angel. Weil wir haben ja auch so ein bisschen so die Frage von Paranoia und Unterdrückung. Wir haben diese Welt, diese Stadt, die so erdrückend wirkt. Wir haben so Überbevölkerungsthemen. Wir haben so diese Werbung. Coca-Cola ist ja total präsent in dem Film. Ich glaube, bei Das fünfte Element war es dann McDonald's.
Da war McDonald's, ja.
Ja, da war McDonald's dann drin. Ne, wir haben so Kontrolle, wir haben so Polizei. An jeder Stelle auf der Straße sieht man irgendwo im Hintergrund irgendeinen Polizisten so rumgammeln. Jetzt bei der Neusichtung ist mir das mehr aufgefallen. Ne? Dann stellt Deckard ja die Frage an seine Femme Fatale, jetzt hab ich den Namen wieder vergessen.
Rachel.
An Rachel. Ne? Liebst du mich? Und als nächstes dann, vertraust du mir? Ne? Also diese Vertrauensfrage wird halt auch eingeworfen. Und mit dem Auge, das hatte ich vorhin noch mal gelesen, das fand ich auch sehr faszinierend, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Dieses Auge, was ja sehr zentral ist bei diesem Test, als auch am Anfang, ist ja quasi dieses Sehen und Erinnern als zentrales Element des Menschen und Erfahrung. Ne? Und dann haben wir ja den quasi Übergang dann am Ende mit dem Monolog, den Rutger Hauer erhält. Da müssen wir eh noch mal separat drüber sprechen. Und der Tod ist ja allgegenwärtig in diesem Film und der Kampf gegen den Tod, ne, sowohl auf Replikantenseite als auch auf Menschenseite. So, jetzt habe ich einfach mal alles rausgehauen, was ich so an Gedanken vorher hatte. Genau, gibt es irgendwas, wo ihr nochmal genauer drauf eingehen wollt?
Wir müssten, glaube ich, irgendwann noch auf, das basiert ja auf einer Romanvorlage, ne? Wir müssten eigentlich so ein bisschen vielleicht irgendwann mal noch auf das Buch eingehen und auf zumindest ein paar Unterschiede, weil die ja schon sehr groß sind.
Ja, das musst du aber machen. Ich habe den lange nicht gelesen jetzt.
Ich habe es gar nicht gelesen.
Du, ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe irgendwann habe ich mich halt mal damit beschäftigt gehabt, weil es mich halt interessiert hat. Der Autor hat ja auch ein paar andere Geschichten geschrieben, unter anderem Minority Report und also Bücher geschrieben, auf denen Filme basieren. Ne? Minority Report ist einer davon, Screamers wäre ein anderer. Mhm. Und Total Recall ist ja auch von ihm.
Richtig.
Und im Zuge dessen hatte ich mir halt mal angeschaut, wie die ursprüngliche Geschichte funktioniert und worum es da geht. Und da wird ja viel prägnanter rausgearbeitet, wie diese Welt, was in der abgeht. Also hier erahnt man ja mehr oder weniger nur, dass alles irgendwie kaputt ist und so weiter und so fort, ne? Und diese künstlichen Tiere haben nicht so die Bedeutung, die sind für die Buchvorlage aber sehr relevant, weil in der Buchvorlage ist es so, dass die Motivation für Deckard, die Replikanten zu suchen, ist es, er möchte ein echtes Schaf haben, weil echte Tiere sind dort eine Art Statussymbol und sie haben nur ein künstliches Schaf. Ne, also und er hat auch eine Frau in dieser Geschichte noch, also in der ursprünglichen, und das Ende ist ein komplett anderes. Und bei dem Film ist es ja so, es gibt ja so die Deutungsmöglichkeiten, ist Deckard jetzt ein Replikant oder ist er keine? In der Romanvorlage ist ganz klar, er ist kein Replikant. Mhm. Also dieser Film ist schon relativ weit entfernt, so wie ich es in Erinnerung habe, von der Buchvorlage. Mhm. Ja. Und das finde ich hier ein bisschen schade, dass halt für mich persönlich nicht so rauskam, dass die Welt am Arsch ist, ne? Dass er eigentlich die Natur komplett am Aussterben ist und oder schon ausgestorben ist und das echtes Leben außerhalb, also abgesehen von Menschen, eigentlich komplett rar ist.
Deswegen habe ich ja gesagt, da muss ich auf den Nachfolger zurückgreifen. Mhm. Da hast du es ja viel, viel präsenter und da wird ja auch gesagt, da gibt es noch einen echten Baum. Das ist ja verrückt. Hier ist noch ein echter Baum. Und hier hast du ja am Ende diesen Einschub, was sie ja nachschneiden mussten, beziehungsweise so Shining rausnehmen, mit dem Wald und so. Da hast du ja am Ende nicht das Gefühl, da ist alles kaputt im Arsch, sondern, sieht ja noch ganz nett aus, ne?
Ja.
Jaco, ja.
Was ich sagen wollte, ja, ich fand es aber interessant, dass eben nicht so drauf eingegangen wird, dass, also du fährst ja auch mitten im Film eigentlich erst, dass es gar keine echten Tiere mehr gibt, weil es dann im Zuge mit dieser Schlange da mal erwähnt wird. So, ne? Da, weil er dir diese Schuppe findet und dann herausfinden will, was ist das eigentlich? Und dann ihm jemand sagt, ne? Ja, das ist von der Schlange, aber es ist eine sehr gut gemachte. Und dann erfährt man ja erst, ey, es gibt gar keine Tiere mehr. Das thematisiert der Film gar nicht, aber auch das schlägt wieder in diese Kerbe. Der Film erzählt ja ganz vieles nicht, du musst es bemerken, so. Das finde ich ganz spannend eigentlich.
Ja, ja.
Aber das macht der, die Fortsetzung natürlich anders. Da gebe ich euch recht. Die ist übrigens auch fantastisch. Könnten wir auch mal besprechen. Und die andere Geschichte, die du schon aufgemacht hast, ist Deckard ein Replikant. Das finde ich ist ja, hier in dem Film wird das sehr oft sehr interessant angeteasert.
Achtung, Spoiler.
Aber den Zahn zieht einem die Fortsetzung natürlich auch.
Richtig.
So, weil dann weiß man, ja, er war keiner.
Dafür
ist was anderes da passiert.
Genau.
Aber das spoilern wir jetzt nicht. So. Ne? Aber diese Geschichte, die, wie es hier angeteasert wird an ganz vielen Stellen, ich glaube, das war auch in der ursprünglichen Drehbuchfassung auch gar nicht geplant. Ich glaube, das ist auch nochmal, oder speziell durch den Final Cut nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt worden. Mhm. Glaube ich, weil ich kenne nur den Final Cut. Aber meine ich mal gelesen zu haben.
Ja, ja, es gibt drei Fassungen. Es gibt einmal die Fassung von 82, die hatte einen Off-Kommentar, das haben wir ja schon eingangs gesagt, ne? Mhm. Und die hatte ein Happy End, ein ganz eindeutiges. Dann gab es ja einmal den Director's Cut und dann, der wird, glaube ich, 91 oder irgendwann Anfang der 90er gemacht. Und dann 2007 halt nochmal der Final Cut, wo unter anderem ein paar visuelle Effekte verbessert wurden und so.
Genau.
Und im Zuge dessen ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch diese Einhorn-Traumsequenz eingefügt worden. Das heißt, in der ursprünglichen Fassung stand es nicht zur Debatte, könnte er ein Replikant sein oder eher nicht.
Mhm. Naja, aber auch hier wird jetzt ein, zwei Stellen, so ein bisschen relativ weit am Anfang, dann sagt die Rachel ja auch zu ihm, wo die sich gerade kennenlernen, haben sie diesen Test schon mal an sich selber durchgeführt?
Mhm, genau.
Gute Frage, auf die er auch keine so richtige Antwort irgendwie hat oder das so ein bisschen ausweicht. Und wenn man mal ganz zum Anfang zurückspringt, das habt ihr schon gesagt, Deckard will diesen Job gar nicht annehmen, aber er wird mehr oder weniger dazu gezwungen, dass man, du hast ja eh keine Wahl. Ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht, weil das seine Aufgabe ist, vielleicht, weil er so programmiert ist und ihm selber nur die Erinnerungen eingepflanzt sind, dass er ein Mensch ist. Vielleicht hat er keine Wahl, weil er kann einfach nicht, weil er ist die Maschine dafür. Also wenn man das mal so weiterspinnt. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Achtung, Spoiler.
Ja, den Zahn zieht einen Bridge oder 2049 dann komplett. Aber okay, für diesen Film ist es ganz interessant, drüber nachzudenken. Dass eben das auch so ein bisschen untergeschoben wird, aber ohne so direkt wieder mit der Nase drauf.
Ja, gut, ich würde schon sagen, in diesem Final Cut ist ja, wir haben einmal diese Traumsequenz mit dem Einhorn und wir haben am Ende Gaff, der diese Origami-Einhorn-Figur hinstellt.
Genau.
Das ist ja impliziert, ich kenne deine Gedanken, ich kenne deine Träume, dementsprechend müssten die quasi implantiert sein, so. Ne?
Genau.
Da positioniert sich diese Fassung ja schon relativ klar und ich meine auch, irgendwann mal gelesen zu haben, dass Ridley Scott ganz klar sagt, Deckard ist aus seiner Sicht für ihn als Regisseur, ist er ein Replikant.
Ergo, genau. Aber Drehbuchautoren und Harrison Ford halt nicht.
Ja, natürlich. Aber ich meine, letztendlich ist er halt der Mensch, der diesen Film inszeniert und damit auch, ich sag mal, die Hoheitsgewalt über alles hat. Und wenn er halt sagt, in meinem Film ist das so, klar können wir das immer noch anders deuten. Das steht uns natürlich frei. Aber wenn er halt sagt, doch, es ist ein Replikant, dann und wir sehen es anders, dann täuschen wir uns halt.
Richtig, genau.
Aber das ist doch das Spannende, dass selbst die Leute, die in diesem Film involviert sind, eine andere Meinung drüber haben.
Ja, natürlich.
Und das ist doch voll geil. Deswegen diskutieren wir darüber.
Ja, ja.
Das ist geil.
Ich muss auch für mich sagen, für mich spielt es persönlich gar keine Rolle. Für mich haben beide Perspektiven, ist er einer oder ist er nicht, haben beides interessante Facetten aneinander. Ne? Also es kann mit beiden leben. Das ist nichts, wo ich sage, das eine ist total blöd, das andere ist total stimmig oder so. Es gibt für beides Pro und Contra. Wenn ich mich positionieren würde, fände ich es, glaube ich, wäre ich bei Harrison Ford, der sagt, nee, das macht keinen Sinn, dass Deckard ein Replikant ist, würde ich dann auch eher so dazu tendieren, weil dann der Film irgendwie, passt für mich dann irgendwie besser. So.
Und im Nachhinein wäre es ja auch tatsächlich besser, er ist ein Mensch, weil er dann diese Botschaft ist, er als Mensch bricht mit dieser Replikantin durch und ihm ist es egal, dass sie ein Replikant ist.
Richtig.
Und ihr sind, genau. Ne? Das ist ja viel romantischer und versöhnlicher eigentlich, als wenn sie beide Replikanten wären, die früher oder später nur aufeinander finden können.
Richtig. Mhm. Was ich vorhin angeteasert hatte, das würde ich jetzt nochmal ausspeichern, ist halt dieser eine Aspekt, der heute, glaube ich, so nicht mehr im Film landen würde oder gedreht werden würde. Und zwar, wenn Deckard und Rachel quasi ihre Liebesszene haben und Rachel dann quasi ja fliehen möchte aus dieser Situation. Ne? Deckard will sie küssen und es funktioniert nicht. Und sie will dann gehen und wird dann aufgehalten von ihm und dann an die Wand geworfen und dann quasi gezwungen, dass sie ihn küsst und dann findet sie es plötzlich ganz cool. Das ist so ein, das ist so typisch Film Noir damals, ne? Die Frau, Femme Fatale, weigert sich so ein bisschen, aber ne, Bogart macht es und dann ist alles top und dankt sich noch im Nachgang. Es ist ein bisschen schwierig und lustigerweise habe ich dann gelesen gehabt, sie guckt ja völlig schockiert, die Rachel, als sie dann ja an die Wand geworfen wird. Das ist tatsächlich nicht gespielt, sondern Harrison Ford hat es total übertrieben und sie zu doll geworfen an diese Wand und sie war wirklich schockiert, also die Schauspielerin war schockiert aufgrund dieser Situation, dass es einfach too much war.
So, ah, okay.
Ja. Ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht, aber ja, mein Gott, es ist schon Schlimmeres passiert in solchen Szenen mit anderen Schauspielern, von daher, ja, froh, dass sie nicht mit Kinski gedreht hat, so. Hat auch ganz andere Sachen mit den Leuten gemacht, also die wirklich auch nicht witzig waren, das war wirklich noch harmlos.
Mhm. Ich würde jetzt mal zum Ende springen gerne wollen. Wir haben ja am Ende dann die Situation, dass ja Deckard dann quasi die beiden aufgespürt hat in Sebastians Wohnung. Übrigens die Wohnung wirklich richtig, richtig genial. Also ja. Da ist mir wieder ganz viele Details aufgefallen. Und dann gibt es ja die Huts, dann er verfolgt wird und die sich aufs Dach so mehr oder weniger dann final kämpfen. Und dann kommt etwas, wo ich immer wieder Gänsehaut habe und wo mich der Film einfach absolut einfängt mit dem Monolog, den Rutger Hauer dann hält, wo es dann darum geht quasi, was er alles gesehen hat, ne, und dass all diese Momente wie Tränen quasi im Regen verloren gehen in der Zeit und Zeit zu sterben. Und spätestens an dem Punkt, selbst wenn der Film mich manchmal dann tatsächlich auch auf so einer ruhigen Erzählweise und manchmal dann vielleicht nicht immer hundertprozentig abholt, aber spätestens bei der Szene bin ich einfach völlig hin und weg. Das ist einer der, für mich zumindest, einer der besten Filmmomente, die jemals geschaffen worden sind. Und da gebe ich dem Film einfach dann an der Stelle 10 Punkte. So.
Die Szene ist ikonisch. Das ist wirklich im Moment, das ist wirklich Filmgeschichte. Herausragend.
Ja, ich mag es ja auch. Ich finde es jetzt nicht ganz so. Ich gebe euch recht, aber ich für mich persönlich hat sie jetzt nicht so diesen krassen Impact. Ja, also da würden mir, glaube ich, schon durchaus die eine oder andere Szene einfallen, die da für mich persönlich mehr Impact hat aus anderen Filmen. Aber die ist natürlich schon stark. Ist keine Frage. Und Rutger Hauers Schauspiel, wir haben es schon erwähnt, ist halt, das macht diese Szene halt so besonders.
Hm. Okay. Habt ihr noch was, wo ihr unbedingt drüber sprechen möchtet?
Ich glaube tatsächlich nicht. Wir könnten bestimmt jetzt noch eine Stunde, wenn wir wollten, drüber reden, aber ich glaube, da drehen wir uns auch so ein bisschen im Kreis. Ich glaube, wir haben das Wichtigste haben wir tatsächlich gesagt über diesen Film.
Okay. Genau, also ich finde auch, man könnte jetzt nochmal in die einzelnen Szenen so reinspringen und ich glaube nochmal viel, viel rausziehen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, wir haben so grob und vor allen Dingen das Wichtigste auch in der Tiefe tatsächlich besprochen. Deswegen würde ich da jetzt einen Deckel drauf machen. Wir haben auch schon eine Stunde. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung nämlich schon, dass wenn wir über den Film reden, sehr, sehr ausschweifend darüber reden. Und das muss, glaube ich, auch nicht sein. Deswegen würde ich jetzt hier tatsächlich nur noch am Ende die Frage stellen. Du hast es vorhin schon aufgemacht, dass wir den zweiten Teil ja dann auch nochmal besprechen in einem Podcast. Ich würde aber am Ende zumindest die Frage stellen, wie findet ihr denn die Fortsetzung? Findet ihr sie besser, schwächer? Hätte es sie gebraucht? Wer möchte denn anfangen von euch beiden? Ding Dong, du sprichst.
Ja, ich kann anfangen, aber ich kann mich nur schwer positionieren. Ich habe die Fortsetzung erst einmal gesehen. Das ist jetzt auch schon, es ist zu lange her, als dass ich da jetzt eine klare Positionierung treffen könnte. Ich meine, ich habe sie bei Movie Break mit 0,5 Punkten mehr bewertet. Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Ich dachte gerade schon mit 0,5 Punkten bewertet.
Ich auch. Ich dachte, nein, das hat er nicht.
Nein, ich habe ja gesagt, Blade Runner hat bei mir 7 Punkte und ich meine, die Fortsetzung hat 7,5.
Jaco?
Okay. Also, ich habe den Film zweimal gesehen, aber tatsächlich kurz hintereinander. Also, ich war im Kino damals. Ich war begeistert und ich habe ihn mir, sobald er auf Blu-ray kam, gekauft, dann direkt nochmal geguckt. Aber das ist jetzt auch schon, wie lange her? 6 Jahre, 7 Jahre mindestens, als die Blu-ray rauskam. Wollte ihn immer mal wieder nochmal gucken, aber wie das so ist, man guckt so viel. Aber, und ich wollte ihn eigentlich auch vor Blade, also jetzt im Zuge, jetzt nochmal gucken, aber hab's einfach nicht geschafft. Aber den sollten wir uns gerne mal vornehmen. Damals war ich super skeptisch, als ich gehört, das gibt eine Fortsetzung zu Blade Runner, wie wahrscheinlich jeder. Also das wurde ja schon Jahre vorher angekündigt und da habe ich gedacht, um Himmels Willen, lass das bloß. Dann, als bekannt war Denis Villeneuve, ja gut, der ist ja jetzt nicht so schlecht, aber trotzdem, ich habe gedacht, im besten Falle wird der gut irgendwie so. Und ja, im Kino, ich war absolut begeistert. Also der Film hat es tatsächlich geschafft für mich, eine sehr, sehr würdige und auch sinnvolle Fortsetzung tatsächlich zu Blade Runner zu sein. Auch wirklich vieles aus dem Film aufzugreifen, aber nicht so platt, sondern tatsächlich Sachen geschickt weiterzuerzählen, aber auch eine eigenständige Geschichte zu erzählen. Und nicht einfach nur, wir greifen die Ereignisse aus Teil 1 fort. Das ist eine super gute Mischung aus beidem. Der funktioniert als eigenständiger Film und ist eine hervorragende Fortsetzung zum Original. Die Inszenierung natürlich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe dem damals 9 Punkte gegeben. Das mache ich relativ selten beim ersten Mal gucken. Ich bin da eher so, dann geben wir erstmal 8 und dann gucken wir den nochmal oder so. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt immer noch, aber ich tendiere dazu, ja. Und Blade Runner, das Original hat aber auch 9 Punkte. Also die sind für mich auf Augenhöhe und das viel mehr, also einen größeren Ritterschlag kann es eigentlich für das Sequel gar nicht geben.
Genau, das, was Jaco sagt. Ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ebenfalls. Und vielleicht wäre es ja jetzt, ihr habt ja gesagt, ihr habt auch lange nicht gesehen, vielleicht wäre es jetzt tatsächlich dann demnächst mal, dass wir einfach auch den zweiten Teil mit reinnehmen. Am besten, nachdem wir wieder was Schlechtes hatten, da brauche ich wieder was Gutes, dann können wir den nochmal auspacken. Dann.
Naja, vielleicht gucken wir Star Force Soldier.
Danach brauche ich den noch nicht, aber wir finden, glaube ich, was.
Ja, du machst, unsere Vorschläge willst du ja nicht gucken. So, aber die sind ja auch gut.
Ja, genau. Alles klar. Dann danke an euch beide. Es war mir eine Freude, sowohl den Film zu gucken, als jetzt nochmal in der Tiefe darüber zu sprechen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet, ob ihr so manche Aspekte nachvollziehen könnt, ob ihr auch Ding Dong schlagen wollt.
Nein. Was?
Aber genau. Und ob wir auf jeden Fall noch den Nachfolger besprechen sollten, dann schreibt das auch gerne mit rein. Genau. Ansonsten teilt uns, liked uns und verbreite die Kunde und ich gebe an Jaco.
Ja, vielen lieben Dank an euch mal wieder. Also diesmal auch wirklich, nicht wie bei Alien Earth, wo ich dachte, na, dankeschön. Also wirklich vielen lieben Dank für den Vorschlag, Thomas, weil ich habe den Film auch viel zu lange nicht mehr gesehen und habe auch richtig Bock gehabt, den nochmal zu gucken. Das war ein absolutes Vergnügen. Und man sieht ihn auch jedes Mal tatsächlich wieder mit anderen Augen. Also man entdeckt auch wieder viel mehr Neues. Das ist faszinierend. Und ja, von daher, und vielen lieben Dank als Zuhörer natürlich an alle da draußen, die das jetzt hier bis zum bitteren Ende durchgezogen haben. Vielen lieben Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Und ich mach mal wieder den Abschluss. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Lasst gerne Kommentare da. Schlagt uns gerne auch Filme vor, die ihr gerne mal von uns besprochen haben würdet. Danke an euch beide, auch für den Film, für den Vorschlag. Ja, ich war froh, dass ich jetzt die 4K-Scheibe mal testen konnte. Und ich beschließe diesen Podcast heute mit einer Tagline, und zwar The Battle for the Future begins now.
Oh süß, das war eben ein bisschen wie bei Sendung mit der Maus. Das war polisch.
It's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.